Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Also schön, dass ihr hier seid. Und wir sind ja mitten in dieser Serie eigentlich, die wir im Bible Study gestartet haben, über David, vom Hirtenjunge zum König, zum Ehebrecher, zum Mörder. Und wieder zurück, sozusagen. Und ich persönlich, ich finde es selber so spannend, in der Bibel einfach über David zu lesen und nachzuforschen. Und mir ist wirklich wichtig, es geht hier nicht primär um David. Wir machen nicht einen Hype oder ein Idol aus ihm oder so, sondern es geht darum, was David verstanden hat oder wie David gebraucht wurde und was wir von David lernen können, also was wir eigentlich von Jesus lernen können. Der David hatte eine extrem große Offenbarung für einen Mensch, der im Alten Bund, im Alten Testament gelebt hat, von Gott. Und er ist der einzige Mensch, der in der Bibel ein Mann nach Gottes Herzen genannt wird. Und wir haben das jetzt das ist jetzt, glaube ich, schon das fünfte oder sechste Mal über David. Und wir gehen einfach da weiter, wo wir letztes Mal waren. Wisst ihr noch, wo wir letztes Mal waren? Die dabei waren, die wissen es, oder? Letztes Mal haben wir angeschaut, ein Großteil der Geschichte, die wir angeschaut haben, da ging es darum, was machst du, wenn du schlecht drauf bist? Also David war schlecht drauf und alle Männer, die zu ihm kamen, diese 400 Männer, die waren auch nicht gerade gut drauf. Die hatten Schulden, gebrochene Herzen, bittere Herzen und waren sowieso eigentlich so Ausgestoßene. Und wir haben angeschaut, was machst du in so einer Lage, oder? Genau. Ja, da hat jemand aufgepasst, oder? Worship, aber nicht einfach nur, oder Worship tönt ja so, es tönt so fromm. Wenn du schlecht drauf bist, dann mach einfach Worship. Ich kann dir sagen, ich habe auch schon Worship gemacht, der eigentlich nicht gut war. David hat eine ganz besondere Art von Worship gemacht, von Lobpreis gemacht. Er hat Gott groß gemacht. Aber wie viele Male haben wir uns selber groß gemacht im Worship? Ich gebe mein ganzes Leben hin. Ich mache alles für dich. Ich gebe mein Bestes. Und innerlich haben wir wahrscheinlich gedacht, wie mache ich das eigentlich genau? Ich liebe dich von ganzem Herzen. Wenn alle anderen dich nicht mehr lieben, ich liebe dich immer noch. Oder so waren unsere Worship-Zeiten früher. Oder für die, die früher nicht im Gospelhaus waren, aber so war es früher. Und wir haben es gut gefunden, bis wir gemerkt haben, hey, im Worship geht es ja eigentlich gar nicht um uns. Wenn in einem Lobpreislied das Wort Ich so viel vorkommt, dann ist irgendwie, ja, oder? Das Zentrum vielleicht nicht mehr Jesus, sondern ich selber, ich, der eigentlich etwas bringen will. Aber als wir irgendwie gecheckt haben oder verstanden haben, dass es im Worship nicht darum geht, dass wir Gott etwas bringen, sondern dass wir von ihm etwas bekommen, oder Gott braucht unseren Worship nicht. Es wird aufgenommen, André, falls du. Du kannst es nachher runterladen. Du musst nicht extra auf deinem Samsung-Handy eine schlechte Qualität haben. Das schneiden wir natürlich raus. Wo war ich? Vorher. Ja, genau. Es geht nicht um uns, sondern es geht eigentlich um uns. Du musst dir mal vorstellen. Es geht nicht um dich, wenn du singst, aber Gott braucht deinen Worship nicht. Gott braucht deine Anbetung nicht. Du brauchst es. Weil du dich in der Anbetung, wie du auch beim Beten oder auch in der Predigt, an das erinnert werden kannst, was er für dich getan hat, oder? Wenn du schlecht reinkommst und du machst, mir hilft das extrem. Sonntagmorgen oder auch sonst irgendwo oder zu Hause, wenn ich schlecht drauf bin, irgendein Lied hören oder in Worship kommen, wo es einfach um ihn geht und es verändert sich die Atmosphäre, es verändert sich etwas in mir. Und David war in so einer Situation. Er ist in diese Höhle gekommen und er war schlecht drauf. Ihm ging es nicht gut. Das ist 1. Samuel Kapitel 21. Ihm ging es nicht gut. Und dann kommen da noch diese 400 Leute und denen geht's auch nicht gut. Und sie sehen ihn als Leiter, oder? Von der ganzen Gruppe. Und jetzt ist der Leiter nicht gut drauf. Der Pastor ist nicht gut drauf, der Hirte ist nicht gut drauf und die Schafe sind auch nicht gut drauf. Was machst du in so einem Moment? Er hat Psalm 34 und Psalm 57 geschrieben in dieser Höhle oder besser gesagt, er hat das natürlich gesungen. Er war mit Herzen ein Worship-Leader und er hat den Psalm 34 genau zu dieser Zeit geschrieben, aufgeschrieben und gesungen mit diesen 400 Männern. Und wir haben den angeschaut letztes Mal, den Psalm 34 ist gewaltig, wie der Fokus weggeht von den Problemen, die er selber hat, von den Problemen, die alle rund um ihn herum haben, hin zu Gott und wie sich die Atmosphäre, du musst, kannst dir vorstellen, die waren in einer Höhle, 401 Mann. 401 Mann und die haben oder am Anfang war David alleine und er hat angefangen, einfach Gott zu preisen. Hat einfach angefangen, Dinge auszusprechen, die im Natürlichen gar nicht real waren. Oder? Und du musst dir mal vorstellen, ich habe es mir so vorgestellt, die 400 Männer sind da, David fängt an, oder, mit seiner E-Harfe fängt er an, die ersten Akkorde zu spielen. Und dann fängt er an, Worship zu machen und die Leute denken sich, spinnst du? Herr Schneekab, also geht's noch, oder? Du singst über dich, dir geht's schlecht, uns geht's schlecht und du sprichst von einem Gott, der will, dass es uns gut geht. Und dann haben alle mit oder? Ich denke mir, je länger der Psalm 34 geht, desto mehr Leute waren dabei. Der Fokus von den Problemen ging weg zu dem, der die Probleme lösen kann. Und am Schluss von der ganzen Geschichte werden diese 400 Männer der Regierungsstab von David, von König David. Und aus diesen 400 Männern werden die Helden Davids, oder? Einer heißt Benaja. Ein sehr guter Name. Ja, genau. Und ich liebe diese Helden und was sie gemacht haben. Aber du musst dir vorstellen, alles hat angefangen mit zerbrochenen Menschen. Zerbrochen, mit Schulden, verbittert, schlecht drauf. Alles hat in dieser Höhle angefangen. Und am Schluss von der ganzen, auch wenn du 2. Samuel fertig liest, am Schluss wird noch alles mal zusammengefasst, im zweitletzten Kapitel kommen alle diese Helden, wird alles aufgezählt, was die gemacht haben. Und ich muss mich immer daran erinnern, das waren die gleichen, wie da in der Höhle waren mit David. Als er schlecht drauf war und sie schlecht drauf und das Leben überhaupt nicht im Griff hatten und überhaupt nichts zusammengepasst hat. Und am Schluss sind sie die, die am meisten geleistet haben, die am meisten, und ich persönlich glaube nicht, weil sie die Besten waren, sondern weil sie gelernt haben von David, Gott groß zu machen. Auf Gott zu schauen, ihn ins Zentrum zu stellen. Und das, verstehst du, das war nicht mehr ihre eigene Kraft. Es ist das, was wir glauben, oder? Paulus im Neuen Testament sagt von sich selber, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Das ist 1. Korinther 15. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen Apostel. Ich meine, das ist eine steile Aussage, oder? Ich meine, er sagt eigentlich, ich habe mehr gemacht als Petrus, als Johannes, als Jakobus, als alle, die mit Jesus unterwegs waren und ihn live gesehen haben. Und er sagt, ich habe mehr gemacht. Und du denkst dir, Paulus, ja, komm mal runter von deinem Trip, und dann sagt er aber gleich im nächsten Satz, es war nicht ich, sondern Gottes Gnade, die in mir am Werk war. Also er hatte etwas, das ihm so eine Power gab, oder Paulus war ein Burnout-Kandidat. Der hat die Leute, die nicht, oder, und das ist jetzt auch nicht das, was wir wollen, aber er hat die Leute zum Teil links liegen gelassen, weil sie nicht mehr mitgekommen sind. Weil er so aufs Ziel fokussiert war. Manchmal ist er nicht über Leichen gegangen, aber ich meine, der hat zu Markus, oder? Der Typ, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, der hat zu Markus gesagt, du bist eine Pfeife. Dich nehme ich nicht mit. Du bist kein guter Diener für die Sache Gottes. Und das ist der gleiche Typ, der dann später das Markus-Evangelium geschrieben hat, das Jesus als Diener porträtiert. Und Paulus sagt aber am Anfang von der Geschichte, oder von der Apostelgeschichte, das ist kein guter Diener, oder? Und Gott benutzt genau dem seine Schwäche, um sich selber zu verherrlichen. Ist abgefahren, ich finde es so abgefahren. Oder? Die Bibel ist abgefahren, abgefahren, gut. Und heute gehen wir rein, wieder in das Leben von David. Und wir haben letztes Mal angeschaut, was können wir von David lernen. Und ich glaube, am meisten kannst du lernen, wenn du die Psalme liest. Weil David hat fast mehr als die Hälfte aller Psalme, die in der Bibel sind. Das sind 150. Er hat mindestens 75, wahrscheinlich sogar 80 bis 80 Psalme geschrieben. Das waren vor allem Lieder, die er geschrieben hat, weil er Musiker war. Und er hat die geschrieben in jeder erdenklichen Lebenslage, in der er sich befand. Egal, ob es gerade nach dem Ehebruch war, egal, ob es nach einer Schlacht war, die er gewonnen hatte, egal, ob irgendetwas schief geht oder ob etwas voll gut war. Hier vorne hat es auch noch Platz. Oder da, wo du auch immer willst. Wir machen eine Pause. Ich muss was trinken. Und ich glaube, wenn du den Charakter von David studieren willst, dann kommst du nicht darum herum, oder wenn du rausfinden willst, wie David war, dann kommst du nicht darum herum, die Psalme zu lesen. Du musst eigentlich die Psalme lesen, weil da hat er sein ganzes Herz reingepackt. Das sind die intimsten Gespräche aufgeschrieben, die er mit Gott hatte, wenn es ihm gut ging, wenn es ihm schlecht ging, wenn es ihm mittel ging, wenn es seinem Volk gut ging, wenn es ihm seinem Volk schlecht ging, wenn alle ihn umbringen wollten, wenn alle ihn loben wollten, wenn alle ihn als König wollten. Oder die ganze Zeit hat er diese Psalme geschrieben. Hier vorne hat es einen Platz, da hat es einen Platz, da hat es einen Platz. Hello. Also, gehen wir rein. Letztes Mal haben wir diese, wir sind ja nicht so weit gekommen, weil ihr mich abgelenkt habt. Aber ich habe es gut gefunden. Also, wenn du David studierst, dann siehst du, ich habe es mal so genannt. Oh. Oh, oh, oh. Was ist denn jetzt passiert? So, genau. Das ist der Titel von heute. Glimpse of the New, oder einen Blick ins Neue. Wenn du die Psalmen liest von David, dann siehst du, dass David ein Mann war, der im Alten Bund gelebt hat, im Alten Testament gelebt hat, der aber einen Mindset, ein Gedankengut, ein Verständnis von Gott hatte, das dem eines Menschen, der im Neuen Bund lebt, sehr ähnlich ist. Und deswegen habe ich auch das als Titel genommen, sozusagen einen Blick ins Neue werfen, aus dem Alten Testament einen Blick ins Neue werfen. Und wir wollen heute einfach ein paar Dinge anschauen, die wir aus den Psalmen lernen können und die sich leider, aus meiner Sicht, wieder eingeschlichen haben, oder über die Jahre haben sich Dinge wieder eingeschlichen bei uns Christen, über die David schon geschrieben hat und über die er schon ganz ein anderes Verständnis hatte als viele Leute, die gläubig sind und heute auf dem Planeten leben. Und das finde ich schon bewundernswert, weil er hat Gott so gut gekannt, das haben wir schon angeschaut, oder? Er hat Gottes Herz so gut gekannt, weil er so viel Zeit mit Gott verbracht hatte. Und er wusste genau, dass Gott so viel größer ist als seine eigene Schuld. Und wenn wir im Psalm 32 lesen, das ist ein sehr interessanter Psalm, aber wir lesen nur einen Vers, Vers 2. Oh, jetzt funktioniert es, glaube ich, nicht. Psalm 32, Vers 2, da steht: Glücklich ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Es ist nur ein Satz aus einem Psalm, den David geschrieben hat. Hier steht: Glücklich ist der Mensch, dem Gott die Schuld nicht zurechnet. Nicht anrechnet. Also David wusste genau, er hat in die Zukunft geschaut. Er wusste genau, irgendwann kommt die Zeit, in der ein Mensch auf diesem Planeten leben kann und Gott ihm seine Schuld nicht mehr anrechnet. Warum? Weil irgendjemand zwischendrin, ein Nachkomme Davids per Zufall, Jesus Christus, die Schuld, das Lösegeld bezahlt hat, dass Gott dem Menschen die Schuld nicht mehr anrechnen kann. Und David hat das gesehen und hat gesagt: Oh Mann, ich wär so lieber später geboren. Ich würde so gerne im Neuen, musst du dir vorstellen. Er hat das nur von weitem gesehen. Hunderte Jahre bevor das passiert ist, hat er das gesehen und hat zu sich selber gesagt: Glückselig, glücklich ist der Mensch, dem Gott die Schuld nicht anrechnet. Und weißt du was? Du bist dieser Mensch. David hat dich und mich gesehen und hat gesagt: Mann, haben die ein Glück. Mann, sind das glückliche Menschen, weil Gott ihnen die Schuld nicht mehr anrechnen kann. David hat das gesehen. Und du musst dir vorstellen, Gott hat ja extra im Alten Testament ein Gesetz eingerichtet. Ein Gesetz, das besagt, dass du für eine Sünde nur einmal bestraft werden darfst. Und Jesus, Entschuldigung, Jesus wurde für alle unsere Sünden bestraft, damit du nicht mehr bestraft werden kannst. Also ich find's gut. Ihr dürft schon ein bisschen mitmachen. Ich habe irgendwie. Seid ihr hier? David, meine Güte. Also, glücklich ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet oder nicht anrechnet. Also was können wir von David lernen? Vielleicht funktioniert's jetzt wieder. Ja. Perfekt. Was können wir von David lernen? Das, was wir letztes Mal gelernt haben, und das ist für mich eigentlich auch das Wichtigste, was du von ihm lernen kannst, ist, Gott ins Zentrum zu stellen. Gott ins Zentrum zu stellen, egal was für eine Situation oder was für Umstände gerade da sind. Und ich finde das wirklich, wenn du die Psalme durchliest oder auch schon nur, ich glaube, viele von euch haben ja die ganze Geschichte jetzt durchgelesen von David. Ich bin noch nicht mal fertig geworden. Ich bin immer noch hängen geblieben bei 2. Samuel. Aber wenn du die ganze Geschichte durchliest, dann merkst du, dass David gelernt hat, Gott ins Zentrum zu stellen, egal was für eine Situation ist. Es gibt zum Beispiel eine Situation, da wurde die Stadt, in die sie sich, Ziklag heißt die, in die sie sich zurückgezogen haben, die wird von ihren Feinden angegriffen und alle Frauen, Kinder, alle, die da waren, wurden entführt. Und David und seine Männer kommen zurück zu dieser Stadt und finden eigentlich nur noch Trümmer. Und David wird verantwortlich gemacht. Und seine Männer, seine eigenen Männer wollen ihn eigentlich umbringen, für das, dass sie ihre Frauen verloren haben. Und was macht David? Du musst dir vorstellen, David ist ein herausragender Leiter, oder? Ich stelle mir davor, David steht vorne hin, oder? Und hält eine Standpauke, macht eine Predigt. Nein, David zieht sich zurück. Er geht zurück und fragt Gott, was soll ich machen? Er hat gelernt, oder? In schwierigen Situationen, oder? Wahrscheinlich ist noch nie jemand in einer Situation gewesen wie er da. Von uns. Du wirst verantwortlich gemacht und du fühlst dich vielleicht sogar selber schuldig, oder? Das Erste, was er macht, ist, er geht zu Gott. Weil er selber weiß, ich kann das Problem nicht lösen. Ich weiß nicht, was machen. Ich bin nicht so ein guter Leiter wie die, für die, die mich irgendwie in den Himmel loben, für den sie mich halten oder was auch immer. Ich weiß nicht, was machen. Und er geht zu Gott und Gott gibt ihm eine Antwort. Am Schluss kommt alles wieder zurück und sogar noch mehr als vorher. Also Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Siehst du auch in dieser Geschichte. Aber was ich interessant finde an David ist, dass er Gott ins Zentrum stellt in jeder Situation von seinem Leben. Oder da, wo er extrem versagt und da, wo er extrem gehypt wird, Gott ist immer das Thema Nummer eins bei David. Oder vielleicht nicht in jeder einzelnen Situation, sonst hätte er ja nicht Ehebruch begangen, logisch. Aber auch da, oder die ganze Reaktion danach, die David zeigt, ist, er hat so ein weiches Herz gegenüber Gott. Und ich glaube, das ist die wichtigste Lektion, die wir lernen können, von David Gott ins Zentrum zu stellen. Und wie macht's David am meisten? Er fängt einfach an zu singen. Er fängt einfach an zu singen über das, was Gott getan hat in seiner Vergangenheit, was Gott in seiner Zukunft tun wird, und er baut sich selber wieder auf. Ich glaube, David war Weltmeister, ihm sich selber wieder aufzubauen. Und wie viel Mal sind wir irgendwo in einer Situation, wo wir voll schlecht drauf sind und wir brauchen Ermutigung und niemand ist da und wir wissen nicht, was machen, oder? Wir wissen nicht, was in der Situation machen, aber David hat uns eigentlich gezeigt, was wir machen können, auch wenn kein anderer Christ da ist. Auch wenn niemand da ist, der dich jetzt gerade ermutigen kann, kannst du dich trotzdem selber ermutigen, wenn deine Gedanken sich nicht um dich selber drehen, sondern um den, der dich gemacht hat. Wenn du dich ausrichtest, oder am besten, ich glaube, David hat wirklich das Geheimnis gehabt, oder? Am besten mit Lobpreis, der Jesus zentriert ist. Der Gott ins Zentrum stellt. Und ich finde das wahnsinnig, was bei ihm passiert ist, wirklich, wenn er das gemacht hat und wie er sich selber wieder aufgebaut hat. Er war zum Teil wirklich extrem schlecht drauf, extrem schlecht dran und trotzdem hat er es geschafft, am Schluss des Tages wieder positiv zu sein. Und er war so viele Zeit einfach alleine. Oder er hatte keine Church um sich. Er hatte irgendwie 400 Leute, die auch alle schlecht drauf waren am Anfang. Oder er musste sich selber ermutigen, er musste sich selber zusprechen, was Gott über ihm sieht. Und ich glaube, das zeigt eigentlich, wie reif er war oder wie erwachsen im Glauben er war. Oder wir alle, wir wissen, wir brauchen einander. Gott will, dass wir zusammen sind. Er hat das so eingerichtet, dass Kirche nicht etwas ist, das alleine geht. Aber was machst du, wenn du in einer schlechten Situation bist und kein Christ ist da? Du musst wissen, wer du bist. Und vor allem musst du wissen, wer dein Gott ist. Und dann kannst du dich ausrichten und kannst von negativ zu positiv werden, währenddem du das aussprichst, was Gott in deinem Leben sieht oder was Gott über dein Leben ausspricht. Und ich glaube, wir haben ja noch so eine viel größere, bei uns, in uns lebt der Heilige Geist, der uns noch daran erinnert, dass wir immer geliebte Kinder Gottes sind. Oder ich habe heute vor ein paar Stunden erfahren, dass wir haben einen neuen Wegemitbewohner. Und der wohnt bei uns und vor ein paar Stunden habe ich erfahren, dass der auch gläubig ist und dass er ist zu den 7-Tages-Adventisten gegangen und er hatte in den letzten Monaten nicht so eine einfache Zeit, deswegen ist er auch zu uns gezogen. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen, heute sind wir am Grillieren und dann fängt er an zu erzählen, eigentlich durch einen Witz. Ich habe so einen Witz gemacht zu André, oder er hat Schweinefleisch gehabt und wollte mir etwas abgeben und ich habe gesagt, ich esse kein Schweinefleisch, ich bin Christ, als Witz. Und er ist auch so am Tisch gesessen und hat gesagt, ich esse auch kein Schweinefleisch, weil ich bin auch Christ, oder? Und so hat's angefangen, oder? Und wie du einfach merkst, er stellt sich so viele Fragen, ob Gott jetzt noch da ist, ob Gott ihn jetzt wirklich noch liebt, ob seine Verbindung mit Gott überhaupt noch da ist, oder? Und ich bin wirklich am Tisch. Wir waren alle da am Tisch. Ich war ein bisschen verdutzt. Ich war irgendwie so ein bisschen, okay, aber was für ein Privileg, wenn du einfach wissen darfst, dass du immer geliebt bist. Und wir haben ihm das natürlich zugesprochen. Und ich freue mich auf die nächsten Monate. Ben im Auto so, okay, ich freue mich. Ja, dann ist gut. Also, was schauen wir heute an? Ein ganz interessantes Thema. Oh, ich kann hier ja selber vorwärts. Ein Thema, das immer wieder in den Psalmen vorkommt, das die Christen lieben. Ich habe es extra auf christlich aufgeschrieben. Die Furcht des Herrn. Oh, ja, auf Kananäisch, sagt man. So wie es in der Bibel steht. In der Elberfelder 1908 Übersetzung. Die Furcht des Herrn. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit dem konfrontiert warst, wahrscheinlich schon, weil die meisten Leute, die hier drin sind, sind Christen. Die wurden wahrscheinlich in ihrem Leben schon das ein oder andere Mal damit konfrontiert. Und wenn du die Psalmen liest, dann wirst du mit diesem Satz mehr als einmal konfrontiert. Und in den neuen Übersetzungen ist meistens geschrieben, hier vorne hat es noch einen Stuhl frei. Was ist denn heute los? Ja, bei den Cheerleadern will niemand sitzen, die bewegen sich zu viel. Also, über die Furcht des Herrn, in den neuen Übersetzungen wird meistens das Wort Ehrfurcht geschrieben. Und ich will euch einfach da ein bisschen reinnehmen in das Thema, weil wir auch immer wieder damit konfrontiert werden und ihr vielleicht auch, dass es schon gut ist, immer Gnade zu predigen, aber man muss auch über die Furcht des Herrn predigen. Oder kennt ihr die Sätze wie, ich will euch einfach da ein bisschen reinnehmen, mir ist das erst gerade vor ein paar Wochen passiert, oder? Als wir ein angeregtes Gespräch, ich würde jetzt nicht Diskussion sagen, aber ein angeregtes Gespräch über verschiedene Arten von Worship hatten oder verschiedene Arten von Musik hatten und irgendwann fällt der Satz, ja, Gott ist schon ein liebender Gott, aber er ist auch ein heiliger Gott. Es geht auch um die Furcht des Herrn. Hast du das, oder? Hast du schon mal gehört? Gott ist schon ein Gott, der dich segnen will, aber er ist auch ein heiliger Gott. Du kannst nicht einfach immer nur Daddy zu Gott sagen. Gott ist auch ein heiliger Gott. Du kannst nicht seine Heiligkeit missbrauchen, nur weil du es jetzt cool findest, deinem Gott Papa zu sagen. Kennt ihr diese, kennt ihr, viele von euch kennen das, ich kenne es auch und ich wurde da wieder daran erinnert, wie wichtig das es auch ist, das Ganze im Kontext zu sehen und wirklich mal auf den Grund zu gehen, was ist eigentlich damit gemeint. Weil wenn ich diesen Satz lese oder diesen Ausspruch, die Furcht des Herrn, Furcht ist für mich etwas Negatives. Das heißt eigentlich nichts anderes als Angst vor Gott, oder? Und logisch, wenn du die Bibel liest, ist ja logisch, dass es da nicht um Angst geht, oder? Und dann haben wir Ehrfurcht daraus gemacht. Wir brauchen Ehrfurcht vor Gott. Und ich persönlich glaube, dass wir ehrfürchtig sein sollen vor Gott. Aber was heißt denn genau Ehrfurcht haben vor Gott? Ich frage mich, von wo kommt diese Unterteilung? Ich denke mir, was ist, wenn du machst ja einen Unterschied zwischen einem liebenden Gott und einem heiligen Gott. Warum kann ein liebender Gott nicht heilig sein? Warum kann, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe diese Unterteilung nicht, die wir Christen manchmal machen, oder? Und ich weiß auch nicht genau, von wo es kommt, aber ich möchte euch einfach da ein bisschen reinnehmen. Vor allem in dieses Thema Furcht des Herrn. Und ich habe mir so gedacht, okay, es gibt jetzt einen liebenden Gott, dann gibt es einen zornigen Gott, dann gibt es einen heiligen Gott, dann gibt es noch einen Versorgergott, dann gibt es noch einen Gott, der heilt, oder? Aber wir alle wissen ja, dass es ein und derselbe Gott ist. Und ich glaube, ich persönlich kann es mir nur so vorstellen, wenn du die Geschichten im Alten Testament liest, wo du siehst, dass Gott die Sintflut zum Beispiel bringt, und dann liest du im Neuen Testament, Gott ist Liebe, dass du das einfach nicht auf eine Ebene bekommst. Wie kann ein Gott, der eine Sintflut schickt, ein liebender Gott sein? Das sind die Fragen, die dann irgendwo herumschwirren und aus meiner Sicht, anstatt eigentlich, dass wir in Gottes Wort gehen und es als Maßstab für uns nehmen, fangen wir irgendwelche Theorien an zu machen, dass Gott irgendwie verschiedene Persönlichkeiten hat. Und weißt du was? Gott hat keine verschiedenen Persönlichkeiten. Gott sagt von sich selber, ich bin der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also wenn er heute liebend ist, muss er auch früher liebend gewesen sein. Wenn er heute ein Gott ist, das ist ein anderes Thema. Gott hat so viele verschiedene Namen durch die Bibel hindurch, das nehmen wir ein anderes Mal im Bible Study durch. Aber mir ist so wichtig, das, was es eigentlich impliziert oder das, was diese Sprüche implizieren, ja, Gott ist auch ein heiliger Gott. Darfst du es nicht übertreiben, oder? Schau mal die Geschichte von Ananias und Sapphira, oder? Dann werden irgendwelche Geschichten ausgegraben und du, Gott ist auch ein Gott, den man fürchten muss. Es geht auch um die Furcht des Herrn, oder? Das, was eigentlich passiert oder was wir Menschen machen, ist, wir leben wie in einem, Gott ist wie schizophren, oder? Manchmal ist er nahe, manchmal ist er fern. Manchmal ist er hier, manchmal ist er aber auch heilig. Manchmal ist er auch liebend. Manchmal ist er zornig. Manchmal, oder? Und wir laufen herum, oder? Mit unserem schizophrenen Bild, das wir über einen schizophrenen Gott haben. Oder weil wir es nicht auf die Reihe kriegen, all diese Dinge, die vielleicht in der Bibel passieren oder vielleicht im Leben von irgendwelchen Leuten passiert sind, mit dem, was wir über Gott glauben. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass du weißt, dass du immer geliebt bist. Weil es gibt eine gerechte Grundlage, dass ein heiliger Gott mit dir eine Beziehung haben kann und diese nicht mehr verlässt. Oder Gott hat nicht die Sünde klein gemacht, weil er eine Beziehung mit dir wollte. Er ist nicht einfach hingegangen und hat alle Sünden der Menschheit genommen, oder? Und unter den Teppich gekehrt. Weil er so eine Beziehung mit dir haben wollte. Nein. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein Gott, vor dem man Ehrfurcht haben kann. Aber weißt du was? Gott hat das Lösegeld bezahlt mit seinem eigenen Blut, damit du in den gleichen Stand kommen kannst wie er. Hast du gewusst, dass du jetzt heilig bist? Und dass du es nicht verdient hast? Sondern dass das Blut von Jesus das Lösegeld ist, das jetzt an dir klebt und du durch das Blut von Jesus heilig gesprochen bist. Der Paulus sagt in so vielen Briefen an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Kolossea, an die Heiligen, oder? Und dann liest du den ganzen Brief durch und du denkst, die haben ja gar keinen heiligen Lebensstil. Die haben Unzucht gemacht. Die haben gelogen. Die haben schlimme Dinge gemacht. Die haben andere Christen vors Gericht gezogen, bei den Korinthern jetzt, oder? Und Paulus, der erste Satz zu Korinthern, an die Heiligen in Korinth. Nur schon da solltest du verstehen, dass der Stand, den du bekommen hast, weil Jesus für dich gestorben hat, manchmal nicht dein Leben widerspiegelt. Das, was Ben am Sonntag gesagt hat, Transformation ist ein Prozess. Deine Stellung, die du hast, ist kein Prozess. Das ist ein Geschenk. Aber das, was daraus kommt, indem du dir bewusst bist, dass du geliebt bist, dass du heilig bist, dass du gerecht bist, wegen dem, was Jesus für dich gemacht hat, das gibt der Transformation den Anstoß. Das ist eigentlich die Power, die dein Leben transformiert, dass auch dein Lebensstil immer heiliger wird. Dass auch dein ganzes Leben Früchte trägt, die du übrigens nicht selber produzieren kannst. Hast du gewusst, oder? Wir haben früher immer gedacht, ich muss, oder die Früchte des Geistes sind Geduld, vor allem Geduld, oder? Oder? Ich muss die Frucht Geduld produzieren, oder ich muss irgendwie geduldig sein. Und wir haben versucht, selber geduldig zu sein, und irgendwann ist es wieder ausgebrochen. Dann haben wir uns selber wieder verurteilt. Dann sind wir wieder im Glaubensleben runtergefallen, anstatt dass wir einfach kapieren, es ist eine Frucht, die der Heilige Geist in uns zu wachsen bringt. Oder? Je mehr du dich Gottes Wort aussetzt, je mehr hungrig du bist, desto mehr Wachstum kann geschehen. Aber dass die Frucht wächst, ist nicht deine Anstrengung, oder? Sondern in dem, was Ben am Sonntag gezeigt hat, 2. Korinther 3, Vers 18, indem du Jesus anschaust, wirst du verwandelt und auf einmal wirst du geduldig und du merkst es gar nicht. Auf einmal wirst du langmütig, freundlich, alle die Früchte, das heißt, kriegst Selbstbeherrschung, oder? Die du dir jahrelang selber probiert hast anzutrainieren und es nicht geschafft hast. Ich liebe das. Also die Furcht des Herrn, wir müssen da noch reingehen. Entschuldigung. Ich zeige euch einen Vers, in dem das vorkommt. Psalm 34, den haben wir letztes Mal gelesen. Im Psalm 34, Vers 10 steht das unter anderem. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Hier steht auch ihr seine Heiligen. Halleluja. Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Irgendwie ein, also wenn du jetzt das Wort Furcht mit Angst ersetzt, ist es ja irgendwie ein schizophrener Satz. Oder ich meine, hab Angst vor dem Herrn, ihr seine Heiligen. Denn keinen Mangel haben die, die Angst haben. Also, oder? Muss Gott fürchten irgendetwas anderes heißen, als einfach nur Angst zu haben vor Gott? Das ist uns ja eh klar. Oder Gott will ja nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Er sagt ja selber, ich bin Liebe und Liebe treibt Angst aus. Also kann ja nicht sein, dass wir Angst haben. Dann kommen wir mit dem Wort Ehrfurcht. Ich finde es nicht grundsätzlich ein schlechtes Wort, aber was es für mich immer wieder impliziert oder was so der Beigeschmack ist von dem Wort Ehrfurcht ist, dass da eine Distanz ist. Eine Distanz zwischen dir und Gott, weil du Ehrfurcht vor einem so großen Gott hast. Und Gott, und das kann ich dir sagen, da kannst du Hebräer 10 durchlesen, Gott will keine Distanz zwischen dir und ihm. Gott will, dass du freimütig kommst in den Thronsaal, deine Gebetsanliegen abgibst, und zwar zu dem, an den sie gerichtet sind. Nicht zu einem Engel, der sie ihm bringt, nicht zu irgendeinem Diener, der sie ihm bringt, sondern zu ihm direkt, weil der Vorhang zerrissen ist, weil das Blut vergossen wurde. Oder? Und Gott sagt, wir dürfen ihn Daddy nennen. Römer 8, oder? Wir dürfen zu ihm kommen und ihm Daddy sagen, oder Paps, oder wie du auch immer. Das Wort Abba, oder im Hebräischen, das ist der letzte Name von Gott, der sozusagen geöffnet wurde durch Jesus. Er hat uns den Vater gezeigt. Er war das Spiegelbild vom Vater, aber Vater ist für uns auch, für viele von uns, auch etwas Distanziertes. Deswegen hat er das Wort Abba da drin gelassen. Abba ist im Hebräischen die intimste Beziehung, die du haben kannst zu deinem Vater. Deswegen sagen wir meistens Daddy oder Papa oder wie es halt für dich am besten ist, oder? Aber ich finde es so wichtig, dass wir das wissen. Gott will keine Distanz. Keine Distanz heißt aber nicht automatisch keine Ehrfurcht. Weil du weißt ja, warum du nahe bei ihm bist. Du weißt ja, dass du es selber nicht verdient hast. Dass du in einen Stand gekommen bist, für den du nichts gemacht hast, außer Jesus angenommen. Du bist in so einen krassen Stand gekommen, du kannst dir selber gar nicht vorstellen. Und ich habe heute so ein Zitat gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, aber so übersetzt heißt es, du bist ein Königskind, also verhalte dich auch so. Oder das kannst du jetzt negativ sehen oder du kannst es positiv sehen. Du kannst sagen, du musst dein Verhalten ändern, deine Verhaltensmuster ändern, oder du kommst und realisierst, hey, die Umstände müssen nicht über mich regieren. Ich bin der König, weil der König der Könige in mir lebt. Oder? Vielfach, oder Ben hat einen Kurs in der Grace Academy, der heißt Autorität und Vollmacht. Und in dem Kurs erklärt er eigentlich über 10 Lektionen. Plus minus über 10 Lektionen, musst du dir vorstellen. Was für eine Autorität, das Gott uns gegeben hat, weil Jesus gestorben ist. Und viele Leute, oder? Ich kenne auch viele solche, die sagen einfach, oder sie sagen es nicht, aber sie verhalten sich so, ich bin halt ein Opfer der Umstände. Und er hat da das sehr gut erklärt und mir hat das so gefallen. Nein, du musst kein Opfer der Umstände sein, weil Jesus über den Umständen ist und du mit ihm auf dem Thron sitzt. Du musst nicht einfach alles annehmen, oder? Amen, Amen, Amen. Also, gehen wir da noch rein. Die Furcht des Herrn. Ich persönlich, mein Lieblingsbibelvers, habe ich auch schon ein paar Mal gepredigt, wenn es um dieses Thema geht. Mein Lieblingsbibelvers für dieses Thema ist, als Jesus selber die Furcht des Herrn erklärt. Weil ich habe früher das immer so gelesen, egal ob jetzt das Wort Ehrfurcht da stand oder die Furcht des Herrn da stand, dann habe ich immer gedacht, okay, irgendwie komisch, oder? Und irgendwann habe ich realisiert, Gott erklärt das selber. Jesus erklärt selber in der Bibel, was die Furcht des Herrn ist. Und zwar, als er vom Teufel versucht wird in Matthäus 4, das lesen wir jetzt kurz zusammen. Da wird Jesus, kommt in die Wüste, 40 Tage fasten, oder? Das will ja niemand von uns, deswegen hat auch er es für uns gemacht. Amen. Und dann kommt der Teufel und versucht Jesus ein paar Mal. Und am Schluss ist diese Story, Matthäus 4, Vers 8 bis 10. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg, wieder auf einen Berg, ja. Und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Also die Versuchung vom Teufel ist, er zeigt Jesus alles und dann sagt er ihm, du musst dir mal vorstellen, er spricht gerade mit dem, der das alles, was er ihm jetzt gerade gezeigt hat, gemacht hat. Ja. Und er sagt ihm, du kannst das alles haben, oder? Weil der Teufel bis zu dem Zeitpunkt ja der Fürst der Welt eigentlich ist. Und sagt ihm, du kannst das alles haben, du musst nur niederfallen vor mir und mich anbeten, oder? Und dann gibt Jesus eine Antwort und mir gefällt das so, wie Jesus antwortet. Jesus könnte ja egal was für eine Antwort geben. Ich meine, er ist der Sohn Gottes. Aber er zeigt uns, aus meiner Sicht, er zeigt uns das wie so ein Pattern, ein Muster, dass er uns zeigt, immer wieder durch sein Leben, weil, weißt du, Jesus müsste eigentlich gar nicht beten. Er ist der Sohn Gottes. Trotzdem hat er es gemacht, um uns etwas zu zeigen, die Kraft des Gebets. Jesus könnte hier dem Teufel einfach antworten, fahr ab, oder Satan, geh weg, ich habe keinen Bock auf dich. Könnte er sagen. Aber er macht's mit Gottes Wort. Jede Antwort von Jesus kommt aus dem 5. Buch Mose. Jede Antwort von Jesus kommt aus dem Wort Gottes. Und er zeigt uns hier eigentlich, wie wir dem Teufel antworten können. Es ist wichtig, dass du weißt, was Gottes Wort sagt, damit du dem Teufel eine Antwort geben kannst. Weil der Teufel kommt auch mit dem Wort Gottes, haben wir ja, wenn du ein bisschen vorher liest, oder? Er sagt ja, das Wort Gottes sagt das und das und das. Und dann sagt Jesus, ja, aber das Wort Gottes sagt auch das und das und das. Und dann kommt der Teufel wieder. Und jetzt sind wir bei der letzten Versuchung. Hier vorne hat es noch einen Stuhl frei. Entschuldigung. Bei der letzten Versuchung. Und Jesus antwortet wieder mit Gottes Wort. Und das ist eine sehr interessante Antwort, die auch etwas mit dem ganzen Thema zu tun hat. Und ich liebe es, dass Jesus, und für mich zeigt es auch, wie gut es ist, dass wir Bible Study machen, wie gut es ist, dass wir eine Church sind, deren Fundament Gottes Wort ist, weil es ist so wichtig, dass du weißt, was Gottes Wort sagt. Auch wenn du es nicht gerade dabei hast. Oder? Weil der Teufel, du musst dir mal vorstellen, der Teufel ist ja nicht dumm. Oder wir stellen uns den Teufel immer vor als ein Typ, der mit so Hörnern auf dem Kopf kommt und sagt, du, ich bin der Teufel, ich versuche dich jetzt. Du, ich bin der Teufel, ich lüge dich jetzt an. Nein! Der Teufel kommt sogar bei Jesus mit dem Wort Gottes. Das tönt gut. Ist es aber nicht. Deswegen hat Gott uns seinen Geist gegeben, der Geist der Unterscheidung. Deswegen hat Gott uns sein Wort gegeben, das lebendig wird durch den Geist, der in dir lebt. Dass du Antworten geben kannst, auf die du selber stolz sein kannst, weil du es gar nie auswendig gelernt hast. Aber du hast es vielleicht mal in einer Predigt gehört und Gottes Geist ruft es ab im richtigen Moment. Weil er ist in dir und er kann sich an jede Bibelstelle erinnern. So, immer gut, wenn du mit Lehren konfrontiert bist. So wie jetzt gerade, oder? Ist immer gut, wenn du Gottes Wort kennst. Oder wenn du das, was gesagt wird, nachprüfst in Gottes Wort. Stimmt das überhaupt? Oder? Stimmt das überhaupt, was Michi da gesagt hat? Also, die Antwort von Jesus. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und das ist ein Zitat und deswegen habe ich auch extra meine Bibel mitgenommen. Wer hat die Bibel dabei? Papierform. Du hast leider nur ein Neues Testament. Aber auch cool. Wer hat Altes und Neues Testament dabei? Auf dem Handy, egal wo. Also, jetzt könnt ihr selber etwas nachschauen, da machen wir aber ein richtiges Bible Study. Ich bin jetzt hier bei meiner Bibel in Matthäus 4 und lese diesen Satz, das ist Satz 10, und dann sehe ich bei mir, hier hat es einen Querverweis in der Bibel. Der Querverweis ist F. Dann muss ich da mal schauen, was F heißt, oder? Okay. Hier stehen die Bibelstellen, von denen Jesus zitiert hat. Es sind zwei. 5. Mose, könntest du mal nachlesen, 10 Vers 20. Ja, 6 Vers 13 stimmt auch. Aber wir gehen in Vers 10, also Kapitel 10 Vers 20. Kann das mal jemand raussuchen? Neil? Ja, das geht mir zu lange. Seid ihr offen? Was? Jehova. Was hast denn du für eine Bibelübersetzung? Aber eine alte. Genau. Habt ihr es verstanden? Ich lese es euch vor, ich habe es extra hier mitgenommen. Aber ich will euch nur zeigen, oder manchmal, wenn etwas aus dem Alten Testament zitiert wird im Neuen Testament, dann kannst du auch nachlesen, wo es ist. Und dann möchte ich dich bitten, dass du den Satz vergleichst mit dem, der hier im Neuen Testament steht. Weil er steht nämlich nicht gleich in diesem Fall. Und das ist sehr interessant. Hier steht, Jesus zitiert hier aus dem Alten Testament, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und im 5. Mose 10, Vers 20 steht, der erste Teil, den er zitiert, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Ihm sollst du dienen. Seht ihr den Unterschied? Also das ist das, was im Alten Testament steht, oder? Und ich habe diesen Vers, ich habe am Anfang immer gedacht, das ist ein Schreibfehler. Ich habe gedacht, oder? Ich hatte irgendwie Hoffnung für alle Übersetzungen und habe gedacht, das muss ein Schreibfehler sein, weil das eine neue Übersetzung ist, oder habe eine Elberfelder geholt, oh mein Gott, der gleiche Schreibfehler, habe eine Schlachterübersetzung geholt, oh, der gleiche Schreibfehler, oder? Überall der gleiche Schreibfehler drin, bis mir da ein paar andere Dinge aufgingen. Hier im Alten Testament steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, ihm sollst du dienen. Und Jesus sagt aber, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Und ihm allein dienen. Also Jesus definiert hier das Wort fürchten, Gott fürchten. Und ersetzt es mit anbeten. Und wir sehen einmal mehr, Ich finde es genial. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal darüber gepredigt, aber wir sind so viele neue Leute. Das kann man machen. Ich lieb's. Mich flasht es auch immer selber wieder. Überleg dir mal, wenn jedes Mal, wenn es steht, den Herrn, deinen Gott sollst du fürchten oder fürchte den Herrn oder die Furcht des Herrn, heißt nichts anderes als bete Gott an. Fang an zu worshipen, Mann. Geh ab, oder? Mach Lobpreis, wie auch immer du es nennen willst. Fang an zu singen. Jesus definiert die Furcht des Herrn mit Anbeten. Und ich glaube, wir alle wissen, dass Wörter über die Zeit, und ich glaube, Jesus hat in unsere Zeit gesehen, also ich weiß es. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Das ist übrigens auch so ein Wort, oder? Glauben. Oder hoffen. Wenn du sagst, ich hoffe, morgen ist schönes Wetter. In unserem Verständnis ist es dann so, du hoffst einfach, dass es schön ist, aber du weißt es nicht. Wenn aber in der Bibel das Wort hoffen vorkommt, dann ist es sicher. Ich hoffe auf Gott, das heißt, ich weiß, Gott ist da. Wenn du, oder das Wort hoffen ging durch eine Evolution und hat die Bedeutung hat sich verändert von dem Wort. Das Wort glauben auch, oder ich glaube, dass es gut kommt. Das heißt so viel wie, ich weiß nicht, ob es gut kommt, aber ich glaube. Aber in Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist eine sichere Zuversicht. Etwas, das du wissen kannst. Ich glaube, Jesus kommt morgen, oder sagen wir so. Das heißt, ich weiß nicht, ob er kommt. Oder Glauben und Hoffen ist so nah beisammen, bei uns im Sprachgebrauch, aber auch in der Bibel. Und das Wort fürchten, und ich glaube, Jesus hat das extra so reingenommen, das Wort fürchten geht auch durch eine Evolution. Für uns ist es etwas Negatives, aber für Gott ist es etwas Positives. Und wenn da das Wort anbeten steht, Worship machen, Lobpreis, Lieder singen, oder? Gott ehren, eigentlich heißt ja Anbetung nichts anderes als Gott groß machen. Dann ist es etwas Positives. Und David, und deswegen habe ich das heute ausgewählt, David hat das gewusst, und hat im Psalm 130 etwas aufgeschrieben. Und du siehst, was für eine Offenbarung, das er hatte, auch über das, was fürchten bedeutet. Hier steht Psalm 130, Vers 3. Und für Psalm 130 ist ein gewaltiger Psalm. Kannst du mal den ganzen durchlesen. Wenn du Herr, die Sünden anrechnen will, wer kann dann noch vor dir bestehen? O Herr. Also wenn Gott ein Konto machen würde mit deinen Sünden und dir alle Sünden anrechnen würde, dann könnte kein Mensch vor Gott bestehen. Oder das ist das, was David hier eigentlich sagt. Und dann sagt er aber im nächsten Vers, doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dich fürchten. Anbeten, ja. Du darfst schon. Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dich fürchten. Was ist in dem Moment passiert, als du verstanden hast, so wenigstens ein bisschen, wie viel Gott dir vergeben hat? Hast du da Angst bekommen? Nein! Du bist ausgeflippt! Oder vielleicht nur innerlich. Wir Christen hier in der Schweiz, wir flippen meistens innerlich aus. Wir sind innerlich enthusiastisch, wir sind innerlich freudig. Wenigstens sind wir's. Doch bei dir gibt es Vergebung, wenn du verstehst, dass da Vergebung ist für etwas, das du eigentlich nicht verdient hast, dass es dir vergeben wird. Dann bekommst du Freude. Dann willst du nicht anders als Gott anbeten, Gott die Ehre geben, weil du weißt, ich habe es nicht verdient. Ich bin ein Mensch, der Fehler hat. Ich bin ein Mensch, der Sünden hat. Aber wenn du verstehst, was David verstanden hat, dann fängst du an, Gott zu fürchten. Das heißt nichts anderes als Gott anzubeten. Da ist keine Distanz mehr, sondern da ist die absolute Nähe. Da fühlst du dich geborgen, oder? Da spürst du die Arme des Daddys, des Vaters, die um dir, die dich umschließen und die dich einfach in die Arme nehmen und du kannst einfach nur Danke sagen. Danke sagen ist Anbetung. Amen. Amen, ich habe es extra noch aufgeschrieben. Furcht des Herrn gleich Anbetung oder Worship. Ich weiß gar nicht, wie spät ist es denn? Nein, ach, perfekt, dann hören wir jetzt auf.
Nein, nein.
Okay, machen wir noch eins. So, eins. Genau. Nur einen kurzen oder einen halblang. Ich möchte mit euch noch kurz das anschauen, damit wir das Thema David dann endlich mal abschließen können. Nein, ich finde es ein mega cooles Ding. Aber David und seine Fehler. David hat ja sehr viele Fehler gemacht. Er war kein perfekter Mensch, er war kein perfekter König. Er hat sehr viele Fehler gemacht, aber ich glaube, den größten Fehler oder den Fehler, den wir als größten Fehler anschauen, ist der Ehebruch, den er begangen hat mit Bathsheba. Und für die, die die Geschichte nicht kennen, David ist, seine Armee ist im Krieg und er ist zu Hause und er hat einen schönen Rooftop-Bar bei sich eingerichtet und steht da auf der Rooftop-Bar und Bathsheba muss irgendwie seine Nachbarin gewesen sein oder in der Nähe und die hat ein Whirlpool auf dem Dach gehabt und ist in dem Whirlpool am Baden. Nackt. Ohne Kleider. Und David sieht sie, oder? David sieht sie und David ist ein Mann, ja. Und ihr kennt die Geschichte, David lässt sie holen, sie haben zusammen, sie tauschen sich aus. Sie haben Gemeinschaft, ja. Christliche sagt Gemeinschaft, eng, sehr eng. Und Bathsheba wird schwanger. Und Bathsheba ist aber verheiratet, eigentlich, mit Uriah. Und Uriah ist ein Krieger in der Armee, die gerade im Krieg ist von David. Und David lässt ihn holen, oder? Sagt der Armee, hey, Uriah muss zurückkommen, oder? Und Uriah, der Typ ist so ein treuer Krieger. Der geht, oder? Weil es gibt ein Gesetz, das sagt, wenn du im Krieg bist, darfst du nicht nach Hause gehen. Und David füllt ihn ab mit Alkohol und sagt, geh nach Hause, weil er denkt, dann hat er wieder mit seiner Frau Gemeinschaft und niemand findet heraus, dass sie von mir schwanger ist, sondern vielleicht von ihrem richtigen Mann, oder? Und das funktioniert aber leider nicht, weil der Uriah, auch wenn er besoffen ist, völlig treu ist, oder wie ein treuer Schoßhund. Also du kannst dir eigentlich niemanden besseren vorstellen in der Armee von David. Und dann gibt David, schickt den Uriah wieder aufs Schlachtfeld und gibt dem Uriah eine Botschaft mit, einen Brief mit, in dem steht, dass Uriah an die Front gestellt werden soll und dass man eigentlich schauen soll, dass Uriah umkommt im Krieg. Und der die Botschaft seinem Vorgesetzten übermittelt, ist Uriah selber. Also ich meine, ich wäre jetzt nicht so, ich hätte den Brief vielleicht mal unterwegs gelesen, oder? Der Typ war so treu, der hat den Brief einfach gebracht. Der war so ein treuer, der war gegenüber David so treu. Und dann ist er im Krieg umgekommen. Also David hat Ehebruch begangen und David war schuld, dass jemand getötet wurde. Für Ehebruch bekommst du, wenn du unter dem Gesetz lebst, einmal Steinigung. Für Mord bekommst du einmal Steinigung. Das bedeutet zweimal Steinigung. Wir alle wissen, nein, nicht lebenslänglich, einmal tot. Also wenn du nach einer Steinigung noch lebst, so wie Paulus, dann verkündest du einfach weiter das Evangelium. Habt ihr gewusst, Paulus wurde gesteinigt und sie haben gedacht, er ist tot. Und er ist da liegen geblieben, sie sind alle weg und er ist aufgestanden in die nächste Stadt und hat weiter gepredigt. Oder? Ich glaube, der wurde instant geheilt. Ziemlich schnell geheilt irgendwie. Also David macht zwei Fehler in einer Situation. Und dann kommt der Prophet Nathan und erzählt ihm eine Geschichte, die eigentlich symbolisch ist für das, was David gemacht hat. Und David sagt, wenn jemand so etwas tut, dann wird er gleich umgebracht, oder? Und dann sagt der Prophet David, du bist der Mann. Du bist der, der sich genauso verhalten hat. Und dann wird David sehr gereuig. Sein Herz wird berührt, oder? Er trauert, oder? Und Gott sagt zu ihm, und das ist für mich so stellvertretend auch für das Herz von Gott, auch gegenüber David, aber auch eigentlich gegenüber den Menschen. Ich meine, es ist offensichtlich, David hat wirklich missgebaut. Und Gott sagt, ich verschone dich. Und ich bin immer noch die Stelle am Suchen, die das rechtfertigt, dass Gott ihn jetzt verschont, die es nicht gibt. Die Stelle im Alten Testament, wenn Gott sich selber eigentlich an das Gesetz halten würde, dann wäre nicht nur David tot. Es, einfach mal, um darüber nachzudenken. Was hat in Gottes Augen mehr Stellenwert? Mensch oder das Gesetz? Und er verschont David, aber er sagt zu ihm, die Sünde hat Konsequenzen und der Sohn, der daraus geboren wird, muss sterben. Und das zerbricht Davids Herz und das siehst du auch in den Jahren danach, die David auf dem Thron, sein Herz ist zerbrochen wegen dieser Geschichte, oder? Aber was ich das Coole finde und was für mich so auch in dieser ganzen Geschichte eigentlich die Größe Gottes zeigt, ist, dass Bathseba wird die Frau dann von David, oder? Und der erste Sohn, der stirbt. Und das ist ja nicht easy, das ist nicht lustig. Aber was David da sagt, ist sehr interessant. David weint um seinen Sohn und dann sagt er etwas, und das für alle Eltern, die vielleicht schon ein Kind verloren haben oder früher schon Fehlgeburt hatten oder irgendetwas, für mich so ein tröstender Satz. David sagt, er kann nicht zu mir zurückkommen, aber eines Tages gehe ich dahin, wo er ist. Das heißt nichts anderes, als dass alle Kinder im Himmel sind. Und du gehst irgendwann, wenn du eine Fehlgeburt hast, auch hier, oder? Ihr werdet irgendwann euer Kind sehen, das ihr hier nie gesehen habt. Und das ist, oder nur schon das ist gewaltig für mich in diesem Satz von David, oder? Das hilft so vielen Menschen, eine andere Perspektive zu bekommen. Und das Coole ist, Bathseba bekommt ja dann noch mehr Kinder. Und Bathseba ist, das habe ich hier aufgeschrieben, eine von vier Frauen, die im Stammbaum von Jesus ist. Es gibt vier Frauen, die im Stammbaum von Jesus aufgelistet werden, was sehr untypisch ist, weil normalerweise nur die Männer aufgelistet werden, aber es werden vier Frauen aufgelistet. Bathseba, Rahab, Tamar und Ruth. Alles Frauen, also Tamar, ihr kennt die Geschichte von Tamar, oder? Die ist mit ihrem eigenen, also die hat sich als Prostituierte verkleidet und hat jemanden bedient, der mit ihr verwandt war. Ziemlich üble Story. Sie ist im Stammbaum von Jesus. Bathseba, die Ehebruch begangen hat mit David, ist im Stammbaum von Jesus. Ruth, die eine Moabiterin ist, die laut Gottes Wort oder laut dem Gesetz gar kein Anrecht hätte, irgendetwas mit dem Volk Gottes zu tun. Oder sie hat kein Anrecht, jemanden zu heiraten aus dem Volk Gottes. Und trotzdem wird sie von Boas geheiratet. Oder Ruth haben wir mal im Bible Study durchgenommen, die ganze Geschichte, oder die das Evangelium so krass zeigt. Und dann haben wir noch Rahab. Rahab ist die Prostituierte von Jericho, die zwei Auskundschafter, oder die da kommen, bei sich versteckt, oder? Und Gott sagt im Hebräer 11, sagt er sogar über sie, sie ist eine Frau, die großen Glauben hatte. Aber das, was sie qualifiziert für großen Glauben, das, was wir denken, was sie qualifiziert ist, dass sie gelogen hat. Sie hat zwei Leute versteckt vom Volk Gottes und die einen sind gekommen und haben gesagt, sind da diese Auskundschafter? Und sie hat einfach gesagt, nein, die sind nicht bei mir. Also sie hat gelogen. Sie hat gelogen. Oder? Siehst du, dass Gott nicht auf die Fehler schaut? Dass Gott nicht die Fehler der Menschen groß macht, sondern den Glauben der Menschen? Weil Rahab sagt auch zu diesen zwei Auskundschaftern, sagt sie, hey, wo seid ihr so lange gewesen? Wir haben 40 Jahre auf euch gewartet. Wir haben von Gott gehört, der das Rote Meer gespaltet hat. Der Manna vom Himmel gebracht hat. Wir haben von dem Gott gehört. Das heißt, sie hat schon 40 Jahre lang an den Gott geglaubt, mit dem sie 40 Jahre später konfrontiert wird. Und Gott hat diesen Glauben ihr angerechnet. Gleich wie er Abraham den Glauben angerechnet hat, der er hatte. Oder? Und so weiter, die ganzen Glaubenshelden. Die wurden nicht Glaubenshelden, weil ihr Leben perfekt war, sondern weil sie größer geglaubt haben, als sie selber waren. Und Bathsheba ist im Stammbaum. Und das Coole ist, Salomo, der Sohn von Bathsheba und David, oder? Ist ein Sohn von ihnen. Der ist der Nachkomme Davids, kommt auf den Thron und auch er ist im Stammbaum von Jesus. Was zeigt uns das? Ich habe extra zum Abschluss diesen Bibelvers aus dem Römer 5, den Vers 20, den zweiten Teil. Hier steht, und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Alle diese Geschichten zeigen uns eigentlich nur diesen Vers. Du kannst auch einfach diesen Vers lesen, aber Geschichten sind schöner, oder? Da, wo die Sünde groß ist, ist Gottes Gnade noch viel größer. Da, wo deine Fehler sind, da, wo du versagt hast, genau da will Gott eingreifen. Genau da will Gott dich aus dem Schlamm ziehen. Genau da, verstehst du, hier geht es, und gerade dort, hier geht es um eine Location, hier geht es um einen Ort, wo? Genau dort, wo sich die Sünde im vollen Maß auswirkte. Wo wirkt sich die Sünde in deinem Leben im vollen Maß aus? Das kannst du für dich behalten. Ja, sie hat gesagt, sie sagt es jetzt nicht hier öffentlich. Könnt ihr alle für euch behalten? Aber weißt du was? Genau dort will Gott seine Gnade noch viel größer machen. Wir haben zum Abschluss, ich will es euch einfach kurz erzählen, weil ich es so cool finde. Wir waren am Montag in der Grace Academy und wir haben zwei Zeugnisse gehört. Die wurden da aufgenommen auf Video, auch für die Fernstudenten. Und eine Frau war da, wenn ich etwas Falsches sage, korrigierst du mich bitte. Sie geht in eine Landeskirche in Winterthur, macht die Grace Academy, also sie ist jetzt nicht so wie wir, oder? Vom ganzen Kontext her. Sie macht die Grace Academy, weil sie einfach irgendwann das Gefühl hatte, dass sie das machen soll, dass es gut ist für sie. Sie hat in der Grace Academy gelernt, was es heißt, die Gerechtigkeit Gottes zu sein und dass du in jedem Moment gerecht bist. Sie hat MS diagnostiziert bekommen vor, ich weiß nicht wann. Und am Montag ist sie da gestanden und hat gesagt, ich bin geheilt. Amen. Gott hat mich geheilt und sie hat bis jetzt keinen Arzt gefunden, der ihr das wirklich bescheinigt. Die sagen alle, die Krankheit ist am Schlummern. Oder? Ja, bis in alle Ewigkeit. Amen. Und sie ist da gestanden, musst du dir vorstellen, und sie hat das Zeugnis am Sonntag, also am Tag davor, in ihrer Kirche, in einer Landeskirche in Winterthur erzählt. Und sogar ihre Pfarrerin und all die Leute da, die sind halb ausgeflippt, oder? Weil sie noch nie so etwas erlebt haben. Und ich will euch einfach ermutigen, Gott ist dabei, seine ganze Church wiederherzustellen, alle Menschen, die an Jesus glauben, wiederherzustellen, dass wir ready sind, die neuen Leute willkommen zu heißen. Ein Zuhause für die, nicht schon für die Alteingesessenen zu sein, sondern auch für die Neuen. Und ich glaube, er will es auch hier machen. Amen.